ja das Chor.
Mir geht dieser Gesang tief rein. Das ist
ein Lied von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, eine der Romanzen, Opus 73, mit dem Titel «Wieder allein». Es geht um Sehnsucht, um Liebe, um unaussprechliche Liebe.
Das ist ein ganz typisches Phänomen in Tschaikowskis Liedern, dass er immer wieder Texte vertont, wo es darum geht, ich möchte dir etwas sagen, aber ich sage es nicht.
Und das ist?
Das ist die Musikwissenschaftlerin Katja Grünke. Sie forscht seit fast 30 Jahren zu Leben und Werk von Tschaikowski.
Und wenn man das dann mit Tschaikowskis Situation in Beziehung setzt und sagt, da ist jemand, der liebt, aber er kann seine Liebe nicht aussprechen, weil sie halt strafbar ist, dann gewinnt dieses Lied eine ganz andere Tiefe und es kommt uns auf eine ganz andere Art und Weise nahe. Weil wir dann nicht nur uns selber in dieser Musik hören, sondern eben auch die Verzweiflung oder die Sprachlosigkeit eines Musikers, der aber eigentlich ja sprechen möchte.
Wie oft habe ich darum gerungen, die Qualen und die Lust der Liebe in meiner Musik zum Ausdruck zu bringen. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen. Aber ich widerspreche denen, die sagen, Musik sei nicht in der Lage, die Kraft der Liebe wiederzugeben. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Allein die Musik ist dazu fähig.
Im 19. Jahrhundert war es für einen Komponisten fast unmöglich, öffentlich über seine eigene Homosexualität zu sprechen.
Und in der musikwissenschaftlichen Forschung ist das Thema Homosexualität immer noch ein Problem, das eher zögerlich angegangen wird.
Warum ist das so? Und woran lassen sich Veränderungen festmachen?
Ich bin Moritz Weber.
Und du bist diesen Fragen nachgegangen? Ich bin Berner Senn.
In der Schweiz gibt es eine riesige Lücke, was die Forschung mit lesbischer, schwuler oder queerer Perspektive angeht. Es ist noch unglaublich viel zu tun. Und das größte Problem sind sicher die fehlenden Ressourcen und auch fehlende Anerkennung. Und es fehlen eben auch die Vorbilder, die bereits forschen.
Das ist Corinne Rufli, Historikerin, und sie forscht im Rahmen eines Projekts des Schweizerischen Nationalfonds zu lesbischen Persönlichkeiten in der Schweiz. Ich habe auch mit ihr gesprochen, weil mich der weite Blick auf das Thema interessiert hat, denn das Tabu Homosexualität gibt es auch in anderen Forschungsfeldern, nicht nur in der Musikwissenschaft.
Ja, und von Corinne Rufli, da hören wir später noch. Du, Moritz, bist ja erst einmal von der Forschung in der Musikwissenschaft ausgegangen.
Weil ich in meinem Studium und in meiner musikjournalistischen Arbeit einfach immer wieder darauf gestoßen bin, es ist ein Problem, das schreibt auch die renommierte Musikwissenschaftlerin Eva Rieger.
Die Musikwissenschaft hat sich bis heute schwer getan mit dem Thema Homosexualität. Es gab immer wieder heikle Konfrontationen. Eine umfassende Beschäftigung mit dem Thema Homosexualität und Musik steht in Deutschland noch aus.
Es gibt also viel nachzuholen.
Aber es tut sich was seit einiger Zeit. Es ging ursprünglich von den USA aus und gilt vor allem für westliche Länder. Es gibt aber auch die Gegenbewegung, zum Beispiel in konservativen Staaten in Osteuropa und in Russland. Aber spannend ist, man muss nicht mal weit suchen. Explizite Briefstellen gibt es von vielen homosexuellen Musikerinnen und Komponisten, wie eben Tschaikowski.
Gestern habe ich mir aus lauter Langeweile jemanden ins Haus bestellt. Ich war den ganzen Tag aufgeregt, denn ich könnte mich im Moment wahnsinnig in wen auch immer verlieben. Und tatsächlich, kaum sah ich ihn, war ich schon in ihn verliebt. Wie Tatjana in Onegin. Er ist genau mein Typ. Wir sind erst spazieren gegangen, dann aufs Zimmer. Er setzt sich neben mich, zieht die Handschuhe aus und, oh Schreck, die Hände. Ich hatte etwas anderes erwartet und war schockiert, du kennst mich ja. Aber er ist so schön und so bezaubernd, dass ich mit Hilfe von ein paar Gläsern Wodka am Ende trotzdem dahinschmolz.
Ja, das ist ziemlich eindeutig, dieses Zitat. Auch ein wenig lustig.
Ja, viele solche Tschaikowski-Zitate wurden durch den Dokumentarfilm Die Akte Tschaikowski von Ralf Pleger bekannt. Ralf Pleger, der auch andere Musikfilme und Künstlerporträts realisiert hat.
Aber sag mal, Moritz, ist es überhaupt wichtig zu wissen, ob ein Komponist oder eine Komponistin homo- oder heterosexuell war?
Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich eine Biografie lese, dann möchte ich eigentlich ein möglichst klares und wahrheitsgetreues Bild dieser Person bekommen. Und wenn ein berühmter Komponist eine wichtige Beziehung zu einer Frau hatte, zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart zu Constanze Weber, dann wird darüber ja meistens berichtet. Wenn das in einer Biografie nicht stehen würde, würde man denken, da fehlt was.
Das ist natürlich ein guter Punkt, ja.
Ja, zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen hieß es und heißt es in musikwissenschaftlichen Texten dann hier und da, es ist abnorm, es ist nicht geklärt oder viel häufiger noch, es ist zu privat. Nur schon das finde ich homophob, also ablehnend und diskriminierend, dass Tschaikowski, Francis Poulenc, Benjamin Britten oder Pierre Boulez mit Männern zusammen waren, dass die Komponistin Ethel Smyth oder die Jahrhundert-Cembalistin Wanda Landowska mit Frauen zusammen war. Warum wird das marginalisiert? Und dass Mozart mit Constanze Weber zusammen war, ist eben eine Selbstverständlichkeit.
Das ist angesprochen. Es gibt neue Forschungserkenntnisse, die das Bild langsam verändern. Hast du ein Beispiel dafür?
Einer der wichtigsten Impulse war die Debatte um die Homosexualität von Franz Schubert in den USA im Jahr 1989. Ein paar Jahre später erschien ein erstes Standardwerk zum Thema, Queering the Pitch heißt es, eine Sammlung von Essays, zum Beispiel eben über die Sexualität von Schubert oder von Georg Friedrich Händel. Mittlerweile gibt es immer mehr MusikwissenschaftlerInnen, die die vielen blinden Flecken in Biografien von klassischen KomponistInnen erforschen. Eine dieser WissenschaftlerInnen ist Katja Grönke. Sie hat auch Tagungen zum Thema mit initiiert und jetzt auch Berichte dazu herausgegeben.
Ja, und du hast den neuesten dieser Berichte mitgebracht hier. Titel Musik und Homosexualitäten. Das ist ein dicker Schinken, 450 Seiten.
Kürzlich erschienen und hat mich in meiner Wahrnehmung eben bestätigt, dass es ein großes Thema ist, das lange vernachlässigt wurde.
Da sind also ja sehr viele neue Erkenntnisse zusammengekommen, auch für Katja Grönke, die diesen Bericht eben mit herausgegeben hat.
Für sie, die eigentlich durch Zufall zum Thema gekommen ist, sie hatte sich Mitte der 90er Jahre für ein Förderprogramm zur Habilitation beworben. Dabei ging es um Frauenforschung in der Musik.
Und zu meiner großen Überraschung war die Reaktion ganz enthusiastisch. Und da hieß es, ach, das ist doch wunderbar. Tschaikowski war doch schwul. Das passt doch, denn es heißt ja eigentlich Frauen- und Geschlechterforschung. Da habe ich gedacht, ja, Tschaikowski war, ja stimmt, der war schwul oder sagt man jedenfalls. Hat das irgendwas mit seiner Musik zu tun? Und ich bekam dann dieses Habilitationsförderprogramm und hatte das Glück, 5 Jahre mit Tschaikowski und seinen Puschkin-Opern mich beschäftigen zu dürfen, intensiv. Und am Ende kann ich sagen, ja, Tschaikowskis Homosexualität hat sehr viel mit seiner Musik zu tun. Und seine Musik hat auch viel mit seiner Homosexualität zu tun. Also das ist keine Einbahnstraße, sondern es geht in beide Richtungen und es ist eine Art Wechselwirkung. Und bei vielen anderen homosexuellen Komponistinnen und Komponisten, Interpretinnen und Interpreten ist es genauso.
Ich könnte mir vorstellen, dass Grönke mit ihrem Forschungsinhalt auch auf Widerstand gestoßen ist.
Immer mal wieder, ja. Zum Beispiel, wenn es darum ging, an Archivmaterial zu kommen. Aber
ich hatte das große Glück, im Grunde ein sehr aufgeschlossenes Umfeld zu haben, sonst wäre ich auch gar nicht bei diesem Thema geblieben. Und wenn man da auch einfach sehen kann, wie sich Dinge entwickeln, verändern und wie viel es einfacher wird, wenn plötzlich nicht nur ein Mensch kommt und sagt, guck doch mal die Sachen von der anderen Seite an, sondern wenn mehrere kommen und wenn die Partituren plötzlich auch sozusagen bestätigen, was man in der Theorie oder in der Biografie an Hypothesen entwickelt hat. Und wenn man die an der Musik beweisen kann, ist es eigentlich sehr schön.
Also aus einer Partitur lässt sich etwas herauslesen bezüglich Homosexualität?
Ja, zum Beispiel einen homoerotischen Text in einer Oper oder in einem Lied.
Qu'pas ma lisse mignon,
Aber obwohl die Homosexualität Tschaikowskis bei uns schon längst bekannt ist, hat Katja Grönke vor 3 Jahren einen kleinen Eklat erlebt. An einer internationalen Tschaikowski-Tagung in Tübingen im Jahr 2018, da hat ein Wissenschaftler über den Liederzyklus Opus 73 referiert.
Mein Kollege Ulrich Linke aus Köln hatte diese Lieder gedeutet, dass man aus der Musik heraus seine Homosexualität erahnen kann. Und ich erinnere mich, dass ein Kollege aus Russland aufstand und sehr vehement protestierte, dass also eine taktlose Art und Weise sei und dass man die Musik, als Kunstwerk doch bitte nicht mit solchen Dingen belasten möge. Das war ziemlich erschreckend, weil wir inzwischen, zumindest in unserem Kreis der Tschaikowski-Gesellschaft, überhaupt keine Schwierigkeiten haben, die Homosexualität Tschaikowskis anzusprechen. Mich hat nur im ersten Augenblick gewundert, dass das heute immer noch so vehement artikuliert wird. Aber wenn man das natürlich vor dem Kontext auch einer sich sehr stark verändernden, auch russischen Politik sieht, dann habe ich den Kollegen aus Russland irgendwo auch verstanden. Der hat sich verletzt gefühlt in seinem Wunsch, Tschaikowski für sich selbst als Heilige, als nicht irdisch oder menschlich körperlich befleckte Musik zu erleben.
Also hier ging es offenbar mehr um Emotionen, weniger um Wissenschaft.
Ja, das kennt aber auch die Historikerin Corinne Rufli aus ihrer Forschung in der Schweiz. Sie erforscht in ihrer Doktorarbeit die Lesbengeschichte der Schweiz.
Die ersten Forschungen entstanden eigentlich mit der Lesben- und Schwulenbewegung der 1970er Jahre. Also es kam alles aus einem Aktivismus heraus. Und stellen wir uns vor, eine Forscherin, und ich würde sagen, das ging bis weit in die 90er Jahre, wenn die sich an ein lesbisches Thema wagte, konnte das ihre Karriere, ihren Job kosten. Und wer dieser männlichen Professoren hätte sie zum Beispiel unterstützt? Also das war ein Stempel, den sich einfach ganz viele nicht leisten konnten. Und Lesben- und Schwulenforschung hatte sehr lange überhaupt kein Prestige außerhalb der Bewegung selbst. Also weder wurde sie in der Wissenschaft anerkannt, noch hatte sie genug Öffentlichkeit, um auch in den Mainstream zu gelangen. Das heißt also, diese Forschung blieb marginalisiert.
Also eine latent homophobe Haltung prägte also auch lange die historische Forschung in der Schweiz. Wenn wir aber doch noch kurz bei diesem kleinen Eklat bleiben, den Katja Grönke erlebt hat. Sie hat den Einwand des russischen Kollegen offensichtlich gelassen genommen.
Ja, denn sie weiß, dass solche heftigen Diskussionen wichtige Impulse geben können. Bei Schuberts Biografie hat man gerade dadurch begonnen, genauer hinzuschauen.
Denn anders als durch solchen Eklat war es damals fast nicht möglich, verkrustete Forschungsmeinungen aufzubrechen. Also ein solcher Skandal in Bezug auf Schubert-Forschung hat die Schubert-Forschung eminent vorangebracht.
Und trotzdem haben manche zum Teil heute immer noch Probleme damit.
Ich würde sagen, nicht die Kulturwissenschaften haben ein Homophobie-Problem, sondern die Gesellschaft hat eins.
Für die Historikerin Corinne Rufli geht das Problem über die historische Forschung hinaus.
Ja, und welche Konsequenzen müsste man dann daraus ziehen?
Wir müssen uns immer fragen, welche Forschung ist in unserer Gesellschaft eigentlich förderungswürdig? Und wer entscheidet darüber? Wer darf Geschichte schreiben und welche Geschichte wollen wir schreiben? Es ist immer dasselbe. Neue Perspektiven sind unbequem, weil sie eben die Strukturen selbst hinterfragen.
Damit benennt Corinne Rufli eigentlich ein strukturelles Problem.
Ja, es gab bis weit ins 20. Jahrhundert ein unwidersprochenes Recht auf Wahrheit. Und diese Wahrheit wurde vor allem von heterosexuellen Männern definiert, also eine patriarchale Sicht. Das ändert sich jetzt aber zunehmend.
Dazu gehört aber eben auch eine intersektionale Perspektive auf die Forschung, in der die Verwobenheit von Sexualität, Geschlecht, Race, Klasse oder eben auch Alter aufgezeigt wird.
Lange Zeit herrschte also eine recht einseitige Perspektive in vielen Bereichen der kulturwissenschaftlichen Forschung.
Speziell in der Musikforschung wurde viel zensiert. Viele Passagen in Briefen und Schriften wurden von Biografen und Herausgebern gestrichen oder ignoriert. Man wollte keine homosexuellen Geschichten.
Ja, eben Zensur und Vertuschung, das klingt nicht sehr wissenschaftlich.
Zum Beispiel wurden Briefe oder Dokumente zurückgehalten. Das war auch bei Tschaikowski lange so, erzählt Katja Grönke.
Grundsätzlich ist das Verweigern von Dokumenten, um bestimmte Forschungen zu verhindern, natürlich ein üblicher Weg, wenn es jemanden gibt, der die Oberhoheit über Dokumente hat und damit vielleicht auch die Oberhoheit über Forschungstendenzen und Forschungsrichtungen. Der Zugang zu diesen Dokumenten ist sehr streng und sehr restriktiv gehandhabt worden in der Sowjetzeit, weil Tschaikowski als der große russische Komponist natürlich auch einer bestimmten ideologischen Betrachtungsweise dienen sollte. Und speziell für Forscher, die aus dem Ausland kamen, war es fast unmöglich, an bestimmte Dokumente heranzukommen.
Bis heute sind immer noch Briefe von ihm nicht zugänglich. Zudem gibt es eine Sprachbarriere.
Es ist leider auch kein Einzelfall, dass von Tschaikowskis immensen Briefwechsel mit mannigfaltigsten Personen nur ein ganz, ganz kleiner Teil veröffentlicht und ein noch viel kleinerer Teil übersetzt auch ist, dann sehen wir schon, dass der Persönlichkeitsradius, den dieser Komponist ausstrahlt, nur zu einem kleinen Teil erfassbar ist.
Das gibt es ja auch bei KomponistInnen in anderen Ländern. Und dazu kommen noch verdrehte Fakten.
Also bei Schubert zum Beispiel, dass er immer unglücklich verliebt gewesen sei in Frauen, die für ihn unerreichbar waren. Das geht bis hin zur gezielten Fehlinformation.
Fehlinformation durch die Wissenschaft.
Ja, dazu gehört auch das unkritische Kolportieren von Gerüchten, das Zurechtbiegen von Biografien.
Natürlich kann man, indem man auch durch Auswahl von Zitaten und Weglassen von Zitaten, kann man Darstellungen machen. Selbst aus Tschaikowski kann man einen Straight Compositor machen, wenn man möchte. Einfach indem man weglässt und andere Sachen dafür betont. Man möchte ein bestimmtes Bild und schreibt dann auf dieses Bild hin. Aber das ist dann schon sehr weit weg von unserem heutigen Wissenschaftsverständnis.
Das betrifft übrigens nicht nur die Musik. Auch in der Literatur kam das vor, auch in der Kunst. Zum Beispiel hat Michelangelo Liebessonette an Tommaso de Cavalieri geschrieben. Und da wurden nach Michelangelos Tod in Editionen männliche Pronomen zu weiblichen gemacht. So hat man verschleiert, dass die beiden Männer sich liebten. Solche Strategien sind eben keine Seltenheit. Das hat mir auch die Historikerin Corinne Ruffli erzählt.
Bekannten Künstlerinnen, Denkerinnen, Frauenrechtlerinnen, Politikerinnen wurde oft ein heterosexuelles Image verpasst. Es geschieht manchmal noch bis heute. Und bis vor 20 Jahren hätte das Attribut Frauenlieben oder sogar lesbisch, die Errungenschaften der Frauen dermaßen geschmälert, dass dies sozusagen verhindert werden musste. Und das sagt wiederum ganz viel über unsere Gesellschaft aus.
Eine Gesellschaft, die auch auf dem politischen Parkett lange keine gleichgeschlechtlichen Paare zur Kenntnis nahm. Ein Beispiel dafür ist die Zürcher Stadt- und Ständerätin Emilie Lieberherr.
Erst nach ihrem Tod 2011 wurde ihre Lebenspartnerin wirklich auch erwähnt und sie wurde sogar als Witwe bezeichnet. Dann gibt es natürlich auch all die Malerinnen wie Ottilie Röderstein, Martha Städtler, Helen Dahm, Meret Oppenheim, die oft erst Jahrzehnte nach ihrem Tod Aufmerksamkeit bekommen und zum Beispiel mit einer schönen Ausstellung gewürdigt werden, wo dann vielleicht auch steht, dass es Beziehungen mit Frauen gab.
Stellt sich natürlich die Frage, wie sind denn solche prominenten Persönlichkeiten oder eben auch berühmte Künstlerinnen und Musiker selbst mit ihrer Homosexualität umgegangen?
Ganz unterschiedlich. Tschaikowski zum Beispiel hat in persönlichen Briefen oft ganz offen darüber geschrieben, aber nach außen hin musste er es im Russland des späten 19. Jahrhunderts geheim halten. Manchmal zensierte er sich sogar selbst und gab seinen homosexuellen Gelegenheitsaffären zur Sicherheit erfundene Frauennamen. Solche Zensur und auch Selbstzensur gibt es bis ins 21. Jahrhundert auch in der Schweiz.
In meiner Forschung bin ich sehr stark damit konfrontiert, dass Quellen zu lesbischen Frauen fehlen. Und fehlende Quellen heißt eben nicht, oh, es gab halt früher nur wenige lesbische Frauen, wie das gerne auch angenommen wird, sondern dass nicht nur die Nachkommen der Frauen die Spuren ich sag mal, der Frauenliebe verwischt haben, sondern eben die Frauen selbst, ihre Briefe, ihre Tagebücher oder Fotos einfach zerstört hatten, um weder sich noch auch das Umfeld zu gefährden. Das Tabu und die Scham waren einfach zu groß.
Will heißen, um Biografien umfassend zu erzählen, müssen also teils auch verborgene Informationen rekonstruiert werden.
Ein bisschen wie ein Sudoku-Spiel. Ne? Wir haben ein paar Zahlen und die anderen Zahlen fehlen. Die kann man dann versuchen zu ergänzen. Und vor allem kann man dann von da aus auch weiter forschen und gucken, was hat das mit der Musik der damaligen Zeit zu tun und mit den Ereignissen in Tschaikowskis Leben.
Katja Grönke erlebt als Wissenschaftlerin übrigens auch, dass man ihr voreingenommen begegnet.
Kommt noch dazu, dass wenn man Homosexualitätenforschung betreibt, man immer irgendwie das Gefühl hat, die Leute schauen einen anders an. Wenn jemand über Nationalsozialismus forscht, wird nie gefragt, sind Sie Nazi? Sind Sie rechts? Sind Sie politisch irgendwie engagiert? Bei Homosexualitätenforschung muss man immer das Risiko eingehen, dass man auch selbst als Mensch für das einsteht, was man forscht und auch so wahrgenommen wird.
Das ist der Walzer in D-Dur von Frédéric Chopin, den er für seinen Geliebten Titus Wojciechowski geschrieben hat.
Eben Chopin, auch eher schwul, wie wir inzwischen wissen, lässt sich wirklich von der sexuellen Ausrichtung eines Komponisten einen Bezug zu seinem Werk herstellen?
Da gibt es ganz unterschiedliche Theorien. Ab den 1960er Jahren wurde darüber viel diskutiert.
Die Frage, inwieweit Privatleben und Autorschaft und Kunstwerk in einem Dreieck stehen, ist in der Zeit auch vielleicht noch ein bisschen problematisch gewesen, weil damals sehr intensiv, zumindest in meinem Fachbereich, auch strukturalistische und poststrukturalistische Theorien diskutiert wurden. Also vom Tod des Autors nach Roland Barthes. Kann man überhaupt noch Biografien schreiben? Inwieweit schlägt sich die Biografie eines Komponisten überhaupt in seinem Werk nieder? Ist nicht das Werk sozusagen absolut zu setzen? Und auf der anderen Seite, wie kann man Biografien schreiben, die nicht tendenziös sind, die nicht eine bestimmte Intention der schreibenden Person mit in dieses Biografieprojekt mit einbringen?
Man kann also nicht verallgemeinern, aber es gibt viele Beispiele in allen Kunstdisziplinen, in denen die Biografie sich auf das Werk ausgewirkt hat. Zum Beispiel auch in Kompositionen von Benjamin Britten, die er für seinen Partner, den Tenor Peter Pears, geschrieben hat.
Wenn jetzt wieder die Frage käme, ist das nicht doch sehr privat, dann kann man aber bei Benjamin Britten, und das ist in diesem Tagungsband ja auch Gegenstand eines Beitrags, kann man da sehr schön zeigen, dass eben doch die persönliche und künstlerische Partnerschaft Auswirkungen gehabt hat, zumindest auf bestimmte Werke bei Benjamin Britten, auf die Rollengestaltung und so weiter. Dass also da das homosexuelle Sein dieser beiden Männer dazu geführt hat, dass Kunst entsteht und dass Kunst auf eine bestimmte Art entsteht.
Und der deutsche Komponist Hans-Werner Henze, er setzte noch einen obendrauf, als er schrieb:
Ich glaube, dass man meine Musik einfach nicht erklären kann, wenn man dieses Element außer Betracht lässt. Es ist selbstverständlich maßgebend. Die emotionalen Gründe für ein Kunstwerk sind wichtig.
Sehr schön, dieser Gesang. Es berührt mich wirklich unmittelbar.
Ja, das ist das Elogium von Hans-Werner Henze. Komponiert hat er es nach dem Tod seines langjährigen Partners Fausto Moroni als Nachruf oder quasi als musikalisches Mausoleum.
Ich glaube, das Allerwichtigste an diesem Thema Homosexualitätenforschung ist, dass wir aus festgefahrenen Denkmustern herausgerüttelt werden. Das kann man natürlich auch mit anderen Forschungsthemen machen. Aber hier ist es eben besonders virulent, weil Sexualität betrifft jeden Menschen. Das betrifft das ganz innere Ich, sowohl eines kreativen Künstlers, einer kreativen Künstlerin, als auch der hörenden Person.
Also ich muss schon sagen, ich finde es eigentlich immer noch erstaunlich, dass das so ein Tabu ist. Also gerade weil die Musik- und Kulturszene ja ohnehin doch recht divers ist. Und ja, weil wir auch jetzt eben gehört haben, viele berühmte Komponistinnen und Komponisten waren homosexuell.
Ja, ich finde es sogar stoßend, dass einzelne Forschende auch im staatlich finanzierten Wissenschaftsbetrieb beim Thema Sexualität so tendenziös arbeiten.
Jede Form von Wissenschaft muss das mit sich selbst verantworten, wie sie die Fragestellungen setzt. Ich glaube aber, dass es eine große Einschränkung ist, wenn wir unsere Fragestellungen nicht weit genug fassen oder nicht breit genug streuen. Wenn wir also uns selbst in Zugzwang setzen, bestimmte Quellen zu ignorieren, weil sie nicht zu unserer Fragestellung passen, dann sollte der nächste Schritt sein, dass man eine neue Fragestellung wagt und dann eben anders schaut.
Das ist eine Forderung von Katja Grönke, die ja auch befreiend wirken kann.
Neue Perspektiven haben auch historisch gesehen zu neuen Erkenntnissen geführt.
Der Beginn der Frauen- und Geschlechterforschung, der New Musicology und der Homosexualitätenforschung kam historisch an dem Punkt auf, wo gewissermaßen eine traditionelle, meisterwerkorientierte Musikwissenschaft irgendwo mit ihren Fragestellungen offensichtlich an einem Ende angelangt war. Und der frische Wind der Gender Studies und der New Musicology hat dafür gesorgt, dass wir unsere Fragestellungen nochmal neu und kreativ durchdenken und anders schauen.
Wenn man das allerdings weiterdenkt, dann müsste ja die historische Forschung zwangsläufig ja weitere gesellschaftliche Bereiche untersuchen.
Ja, denn solche Tabuisierungen gibt es ja in vielen Feldern, besonders auch zum Beispiel im Sport. Die Historikerin Corinne Rufli ist zum Beispiel auch Co-Autorin des Buches über lesbische Schweizer Spitzensportlerinnen. Es heißt Vorbild und Vorurteil.
Und dieses Buch zum Beispiel steht ziemlich allein auf weiter Flur. Und man kann auch sagen, dass so ein Buch eigentlich bisher nicht möglich ist mit schwulen Sportlern. Gerade eben wegen dem gesellschaftlich geprägten Bild von dem, was wir als Männlichkeit und Heldentum verknüpfen. Nach wie vor scheint das nicht vereinbar zu sein mit Schwulsein. Und solche Ideen müssen wir hinterfragen.
Das war es, was ich an der Tschaikowski-Forschung toll fand. Da war ein Komponist, da war eine Musik, ich kannte beides. Und dann diese Bemerkung, ach, der war doch schwul, das passt doch prima, hat einfach ein ganz neues Fenster aufgemacht und ich fing an, dieses bekannte Werk und diese scheinbar bekannte Biografie aus einer ganz anderen Perspektive anzuschauen und es hat was verändert.
Homosexualität von Komponisten. Zankapfel der Musikwissenschaft. Ein Kontext-Podcast von Moritz Weber. Sounddesign Lukas Fretz. Produktion Sabine Bitter. Ich bin Bernhard Senn. Ja, und die Musikwissenschaftlerin Katja Grönke hat zum Thema ein Buch mit herausgegeben. Titel Musik und Homosexualitäten. Erschienen ist dieses Buch 2021 im Textem Verlag. Ja, und ihr Feedback zu diesem Podcast, das nehmen wir natürlich gerne entgegen. Schreiben Sie uns kontext@srf2kultur.ch.